willkommen zu unserer vierten Episode vom Podcast vom Berg. Heute wollen wir über ein Tier sprechen, das überall viele Fans hat, weil es nämlich wirklich niedlich ist, obwohl es nicht sehr kuschelig anzufassen ist. Es geht heute um den Igel. Der Igel ist ein Wildtier, das sich häufig in unseren Gärten und Parks herumtreibt. Wildtiere dürfen nach dem Bundesnaturschutzgesetz nicht als Haustiere gehalten und auch nicht einfach mal so eben mitgenommen werden. Das ist ausdrücklich verboten. Wildtiere leben wild, das heißt, sie müssen von dem leben, was sie in der Natur finden, sich passende Verstecke zum Überwintern suchen, werden von niemandem gepflegt und auch von keinem Tierarzt geimpft. Eigentlich. Denn es gibt doch Situationen, in denen man in den Lauf der Natur eingreifen darf und vielleicht auch soll. Und darüber wollen wir heute mit einer Fachfrau sprechen, der Tierärztin Dr. Felicia Spreyer. Und die hat auch ihren Sohn mitgebracht, den Benjamin, der sich auch schon ganz gut in der Pflege von aufgefundenen Wildtieren auskennt. Und Anna, Lea und Nele sind natürlich auch wieder dabei. Zuerst vielleicht ein bisschen Igeltheorie. Bei uns lebt der Braunbrustigel, den alle gut kennen. Den kennt man aus Büchern, aus Liedern, aus Filmen. Er hat einen braunen Bauch, einen stacheligen Rücken, schwarze Nase, dunkle Äuglein. Es gibt daneben noch zahlreiche andere Igelarten, die teilweise gar nicht so aussehen, wie wir uns das beim Stichwort Igel vorstellen. Ich habe zum Beispiel Bilder von Rattenigeln gefunden. Die haben gar keine Stacheln und sehen eher aus wie große Spitzmäuse. Also, in unseren Gärten und Parks leben nun die allseits bekannten Braunbrustigel. Das sind Säugetiere, die lebendige Junge zur Welt bringen, die die Igelmutter danach mehrere Wochen lang säugt. In dieser Zeit bereiten sich auch die Stacheln der Igel vor auf ihre Aufgabe als Verteidigungswaffe und als Schutzschild des Igels. Denn bei der Geburt sind sie, wie man sich denken kann, noch lange nicht so stachelig wie später. Das wäre sicher schlecht für die arme Igelmutter. Ich glaube, ihr habt da mal ein Bild gesehen, ne? Wie so kleine Igel zur Welt kommen.
Ja, mit ganz weichen Stacheln, ja. Die dann härter und dann auch spitzer werden.
Die sind auch so weißlich am Anfang.
Ja. Sonst piekt sich die Mutter ja die ganze Zeit.
Ja, genau. Sonst piekt sich die Mutter.
Die Igel sind dann auch quasi vor Feinden nicht so sicher, wie wenn sie dann spitze Stacheln haben, oder?
Ja.
Also dann könnte sie eine Katze noch ganz einfach mitnehmen.
Ich denke, ja. Da sind die sehr gefährdet, die jungen Igel, ne?
Ja, und auch größere Tiere, also Hunde, sind durchaus ja auch interessiert an den Igeln. Aber manche von denen sind so geschickt, dass sie sogar einen erwachsenen Igel, der schon richtig stachelig ist, trotzdem ins Maul nehmen können. Und es gibt tatsächlich Hunde, die tun dann auch gar nichts Schlimmes, sondern die tragen die richtig durch die Gegend. Ich hatte mal einen Hund in meiner Kundschaft, der hat einen ganzen Wurf Igel in seinem Bettchen angesammelt. Der hat die von draußen reingeholt, im Bettchen gesammelt.
Oh Gott.
Und dann hat die Besitzerin die da gefunden. Und keinem Igel war irgendwas passiert. Die durften dann wieder in die Freiheit zurück.
Okay, also die Verteidigungswaffe ist nicht immer so effektiv, wie sie sein sollte.
Kommt nur auf das Geschick des anderen an.
Okay. Sind die vor Raubvögeln geschützt?
Ja, vor Raubvögeln ist wahrscheinlich auch schon ein Schutz, aber ob das immer hilft?
Ich weiß gar nicht, welcher Raubvogel so das den Igel wirklich als gezielte Beute hätte.
Die sind ja nachtaktiv oder dämmerungsaktiv, die Igel.
Und, so ein
und die Raubvögel eher nicht. Ne?
So ein großer Igel ist natürlich auch schon wirklich groß. Also wenn man den jetzt mit einer Maus oder einer Wühlmaus auch oder sowas vergleicht, ist das natürlich schon nochmal ein ziemlicher Unterschied. Also,
ich meine,
die so beobachtet.
Für die lohnt es sich dann ja auch nicht, sich extra Mühe zu geben, an den Stacheln vorbei zu pieksen, wenn das Tier eigentlich eh zu groß ist und sie auch leichter Mäuse fangen können.
Ja, also ist vielleicht keine typische Beute. Die haben eher andere Feinde, die Igel.
Und was ich auch schon beobachte bei Vögeln, dass die natürlich auch oft als Aasfresser, zum Beispiel verstorbene Igel, dann...
Wenn Igel zum Beispiel Verkehrsopfer geworden sind, ne? Denn der Mensch, der scheint ja einer der Hauptfeinde des Igels zu sein. Ja, also die Stacheln, die wichtige Verteidigungswaffe des Igels, die werden erst im Laufe der ersten Lebenswochen hart. Bei der Geburt sind auch noch die Augen und die Ohren der Igelbabys verschlossen. Da sind die auch dann noch in ihrem Nest. Also da sind die noch keinen Angriffen ausgesetzt. Aber schon nach etwa 25 Tagen verlässt die Igelmutter mit ihren Jungen nachts das Nest, um auf Futtersuche zu gehen. Und da kommen wir zur nächsten wichtigen Frage. Was fressen Igel denn so? Wisst ihr das?
Irgendwelche kleinen Insekten.
Gras?
Ich glaube, kleine Insekten ist schon mal eine gute Vermutung. Gras fressen die nicht. Da hätten sie es vielleicht in unseren Gärten recht einfach, ne? Da ist ja viel Gras. Aber
vielleicht fangen sie ja Glühwürmchen und Nachtfalter.
Glühwürmchen und Nachtfalter, ja, das könnte sein.
Sind ja nachtaktiv und Glühwürmchen kann man besonders gut sehen.
Allerdings fliegen Glühwürmchen doch eigentlich im Igel eher nicht. Und sind Igel so schnell, dass wenn so ein Glühwürmchen auf dem Boden sitzt, dass das dann mal da so schnell hinspringt?
Insekten fliegen ja auch. Also jedenfalls die meisten.
So Käfer.
Ich glaube, man vergisst manchmal, wie viele Insekten es gibt, die wir gar nicht wahrnehmen. Insekten? Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal einen Kompost umgrabt, dann findet ihr zum Beispiel so Larven und solche Sachen. Und die nehmen wir so bei uns im Alltag gar nicht wahr. Wir sehen die nicht, die stören uns auch nicht. Und ich glaube, das sind richtige Leckerbissen für Igel.
Das heißt, die finden unseren Komposthaufen eigentlich gut.
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Super. Und vor allem lieben die offene Komposthaufen. Würden wo sie auch dran kommen.
Würden die da auch drin wühlen in diesem Komposthaufen?
Ja, die können ziemlich gut wühlen sogar. Sind ganz schön energisch, wenn die irgendwas haben wollen. Und da werden die nämlich sehr gut, finde ich. Und so Komposthaufen, die komplett verschlossen sind, bieten zwar den Insekten trotzdem das Zuhause, aber für den Igel jetzt in dem Fall, der ist quasi verloren, ja, weil der da nicht rankommt.
Das heißt so Latten mit Zwischenräumen oder so bei einem Kompost würden einem Igel wahrscheinlich auch reichen, denn die können sich ja relativ schlank machen,
ja.
Die Igel. Da könnte der dann an den Kompost und sich die Käfer, die Spinnen, die Ohrwürmer, die Tausendfüßler, Asseln, Regenwürmer und vielleicht auch mal Schnecken rausholen. Ich hoffe immer, dass die vielleicht sich die Nacktschnecken zu Gemüte führen, die Igel, die bei uns durch den Garten kriechen, aber ich fürchte, die nehmen erstmal alles andere, bevor sie so eine Nacktschnecke fressen.
Das ist auch was, was keiner einem so richtig beantworten kann. Man liest da immer viel drüber und grundsätzlich würden die Schnecken schon fressen, denke ich, aber wahrscheinlich finden sie nicht allzu lecker.
Mhm.
Und das ist ja auch immer so ein Aspekt mit dem Thema Schneckenkorn, wo man immer unterschiedliche Dinge zu liest. Also einerseits, man soll auf keinen Fall Schneckenkorn verwenden, weil es den Igeln gefährlich wird. Auf der anderen Seite findet man dann auch wieder Angaben, dass es heißt, die Igel fressen eigentlich gar keine Schnecken.
Mhm. Das heißt, da fehlt einfach das Faktenwissen.
Ich fürchte es so ein bisschen. Ja. Ja.
Also Insekten sind die Nahrungsquelle für Igel. Anders als man manchmal hört, fressen Igel nämlich gar kein Obst, sondern die gehen an so einen runtergefallenen Apfel vielleicht deshalb, weil da auch Fliegen dran sitzen oder Maden.
Ach so, die fressen also nicht unser Vogelfutter? Oder?
Nee, die fressen auch nicht unser Vogelfutter, die Igel.
Aber Katzenfutter fressen die.
Katzenfutter
und
fressen
Rührei.
Aber das finden sie in der Natur nicht so. Katzenfutter oder Rührei oder Igel, Trockenfutter, das ist dann was, was man den Igeln vielleicht gibt, wenn sie unsere Hilfe brauchen. Und da kommen wir jetzt auch schon zu dem ersten Problem. Durch den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft, also von Stoffen, die Pflanzen vor Schädlingen schützen sollen, kommt es zum Insektensterben. Es gibt zunehmend weniger Insekten in unseren Gärten oder in der Natur und damit weniger natürliches Igelfutter. Das Wildtier-Igel findet deshalb in der Natur häufig zu wenig Nahrung und das eben meistens durch die Schuld des Menschen. Und deshalb sollten wir Menschen eben doch ab und zu eingreifen, wenn wir einen hilfsbedürftigen Igel finden. Und ja, die Frage an die Fachfrau, welchen Igeln darf man denn helfen? Oder welche Wildtiere darf man überhaupt da, wo man sie gefunden hat, mitnehmen und nach Hause oder zum Tierarzt tragen?
Also grundsätzlich sollte man natürlich nicht jeden Igel, den man findet, zum Tierarzt bringen. Es gibt so eine Art Checkliste, die man befolgen kann, die einem vielleicht ein bisschen weiterhilft. Zum einen, klar, wenn der Igel offensichtlich verletzt ist, dann braucht er medizinische Hilfe. Wenn ein Igel krank oder geschwächt ist, das heißt, er wirkt apathisch, er lässt den Kopf auf dem Boden hängen, er rollt sich nicht mehr zusammen, wenn man ihn berührt oder hochnimmt, dann ist es auch ein Zeichen, dass es ihm schlecht geht und er Hilfe braucht. Wenn man kleine Igel, also Igeljunge, außerhalb des Nestes herumkriechen sieht, die können ja auch manchmal noch gar nicht so richtig laufen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Mutter länger nicht da war und sie auf die Suche nach ihr gehen. Und die brauchen in der Regel sehr schnell Hilfe, weil sie offensichtlich nicht mehr gesäugt worden sind über die letzten Stunden. Und das Schwierigste sicherlich ist der Igel im Herbst vor Einbruch des Winters. Wenn man noch junge Igel hat, die unter 500 Gramm Körpergewicht haben und man hat schon das Gefühl, es ist ja November, es wird kalt, es könnte der erste Frost kommen. Das sind sicherlich die schwierigsten Fälle, wo man entscheiden muss, braucht der jetzt Hilfe oder nicht. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Igel immer nur in menschliche Obhut gehört, wenn er wirklich Hilfe braucht. Das heißt, in einer Ausnahmesituation, in einem Notfall. Und diese Obhut sollte auch immer nur so kurz wie möglich andauern. Und unter den Bedingungen bei uns ist es fast unmöglich, das naturnah nachzustellen. Also Katzenfutter und Rührei und Co. sind halt einfach anders als das, was wir in der Natur für die Igel so haben. Und diese Verhältnisse zu imitieren ist so schwer, dass einem bewusst sein muss, dass es eigentlich immer schlechter ist als in freier Wildbahn. Und da ist es sicherlich nicht leicht zu entscheiden, ob der Igel jetzt zum Tierarzt muss oder nicht. Wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man natürlich einen Tierarzt zu Rate ziehen und den Fundigel vorstellen und einfach medizinisch durchchecken lassen. Aber er sollte unbedingt wieder an den Fundort zurückgebracht werden, damit er wieder in seine gewohnte Umgebung kann.
Das heißt, an den Fundort zurückgebracht werden, entweder unmittelbar, wenn der Tierarzt feststellt, der Igel wiegt ja schon 700 Gramm und ja, wir geben dem vielleicht eine Wurmkur, aber dann ist er auch wieder fit für den Winterschlaf.
Genau.
Aber eventuell sollte er auch länger in Obhut kommen,
ja,
ne, also wenn sich das rausstellt.
Manchmal bleiben die Igel auch bei uns, manchmal auch nur für ein paar Tage zum Beispiel. Dann notieren wir den Fundort ganz genau. Und wenn die Finder selbst bereit sind, den Igel wieder abzuholen und ihn dort auszusetzen, dann nehmen wir das Angebot sehr gerne wahr. Aber im Zweifelsfall können wir auch selber den Igel dort dann wieder aussetzen. Und dann gibt es natürlich auch Fälle, die bleiben länger bei uns und müssen vielleicht sogar auch mal überwintern.
Aber was ist, wenn eine Katze den angeschleppt hat? Dann wissen wir nicht, wo der hinkommt, der Igel.
Das stimmt. Das ist eine gute Überlegung. Vielleicht wissen wir nicht ganz genau, wo der Igel war, aber ein Igelrevier ist in der Regel viel größer als ein Katzenrevier. Das heißt, die Igel laufen sehr weit. Wenn also die Katze in ihrem Umkreis einen Igel findet und anbringen würde, oder auch ein Hund, jetzt zum Beispiel aus dem Garten, dann ist es durchaus okay, wenn wir den Igel ungefähr da wieder aussetzen, weil er sich sicherlich in der ganzen Gegend ziemlich gut auskennen wird.
Das ist eindrucksvoll. Die haben ja doch sehr kurze Beine. Das vermutet man erstmal gar nicht, dass die so weit laufen.
Aber die laufen wirklich sehr weit und die ziehen auch immer weiter. Die ziehen ziemlich große Runden. Und deswegen kann es durchaus auch sein, dass den Igel, den man so im Garten entdeckt, dass es vielleicht gar nicht immer der gleiche Igel ist. Vielleicht ist es auch der nächste Igel, der gerade so vorbeikommt.
Ah ja, das heißt, die haben nicht unbedingt ihr Haus fürs Leben irgendwo, sondern es kann mal sein, dass die weiterziehen.
Die sind sehr dankbar um viele Unterschlüpfe, aber die wechseln durchaus.
Wie ist das? Muss man den Igel auswildern oder findet er sich dann einfach direkt wieder zurecht? Oder wenn es junge sind, findet er sich dann überhaupt direkt zurecht?
Das ist was, wo ich mir auch total oft Gedanken drüber gemacht habe. Und wenn wir einen jungen Igel wirklich aufziehen, teilweise mit dem Fläschchen, und danach mit Futter, was uns zur Verfügung steht, habe ich mich schon auch oft gefragt, wie der das dann in der freien Wildbahn bewerkstelligt. Ich weiß nicht, ob uns jemand diese Frage so richtig beantworten kann. Aber wir versuchen natürlich schon auch, dem mal Insekten anzubieten und den schon auf natürliche Futtermittel vorzubereiten. Und am Ende ist es aber tatsächlich so, dass er natürlich in die Freiheit kommt und für sich selber sorgen muss.
Wir hatten mal einen Igel in unserem Garten gefunden. Das ist ein paar Jahre her. Da kam mir Anfang November bei der Gartenarbeit ein relativ klein aussehender Igel so mitten am Tag über den Weg gelaufen. Und da habe ich sofort gedacht, Igel mitten am Tag, November, das ist vielleicht verdächtig, und habe mir den direkt gepackt. Ich hatte zum Glück Gartenhandschuhe an und habe den in eine Schüssel gesetzt und dann habe ich den gewogen. Und der wog nur 250 Gramm. Also er war viel zu leicht für eine Überwinterung und damit wahrscheinlich ein typischer Notfall. Und den haben wir dann auch beim Tierarzt vorgestellt. Der hatte Parasiten, die ihn daran gehindert haben, das Futter, was er sich gesucht hat, auch wirklich in Winterspeck umzusetzen. Und nach einer entsprechenden Behandlung hat er gut zugenommen und hat dann auch bei uns überwintert. Bei uns war dann der Plan, ihn im Frühjahr rauszusetzen und ihm im Grunde weiterhin Futter anzubieten, sodass er zur Futterstelle zurückkommen kann, wenn er möchte. Wir wissen es nicht genau. Er hat es, glaube ich, 1-2 Tage angenommen, hat nochmal gefressen und dann haben wir ihn nicht mehr gesehen. Das ist vielleicht auch, wenn man im eigenen Garten Igel auswildert, vielleicht eine Möglichkeit für so einen Übergang, dass man nochmal Futter anbietet an einer Stelle.
Ich habe das auch so gemacht, dass ich am Ende des Winterschlafes, wenn ich gemerkt habe, die werden wach, habe ich den Käfig quasi insgesamt schon mal ins Freie verfrachtet, um sie einfach den Witterungsverhältnissen auszusetzen, die in dem Moment bestehen. Und habe dann irgendwann das Türchen vom Käfig aufgemacht. Und es war tatsächlich so, dass die ersten Tage sie nicht gegangen sind. Sie haben gefressen nachts, sie waren aktiv, aber sie sind noch nicht gegangen. Mhm. Und eines Tages sind sie dann weg. Und es gibt auch wunderbare Ideen für Futterhäuschen, also dass man quasi wirklich im Garten ein Futterhaus anbietet. Aber durch diese Dämmerungsaktivität oder Nachtaktivität haben wir es natürlich manchmal etwas schwer, das zu beobachten. Und da gibt es natürlich auch andere Mitesser, die sich dann an sowas bedienen. Und es ist nicht einfach, auch gerade mit Katzennassfutter dort was anzubieten und das hygienisch zu halten, weil das natürlich auch wieder ein Magnet für Fliegen ist. Und das ist aus hygienischer Sicht sehr kritisch.
Oder man lockt Ratten an oder
richtig.
So.
Ja. Und das sollte auch wirklich nur unmittelbar nach dem Winterschlaf in dieser kritischen Anfangszeit angeboten werden. Also im Sommer ist davon wirklich abzuraten.
Also ganzjährig Igelfutter hinstellen ist keine gute Idee.
Nein.
Und man unterstützt den Igel damit auch nicht.
Nee, tatsächlich in dem Fall nicht.
Ja. Du hast das Stichwort Parasiten eben gegeben.
Ja.
Was sind Parasiten?
Parasiten sind Mitbewohner. Also Parasiten sind im Prinzip kleine Tierchen, die in oder auf dem Igel oder anderen Wildtieren leben. Man unterscheidet einmal die sogenannten Ektoparasiten. Das ist alles, was von außen kommt. Also zum Beispiel Flöhe oder Zecken. Das ist also das, was man vom Igel kennt.
Das lebt auf der Haut, zwischen den Stacheln.
Genau. Mhm. Und die sind für uns relativ offensichtlich sichtbar. Und auf der anderen Seite gibt es Endoparasiten. Die leben im Körper drin. Also zum Beispiel im Darm. Oder auch in der Lunge. Lungenwürmer sind recht verbreitet bei Igeln. Natürlich gibt es auch Parasiten, die auf andere Tiere oder den Menschen übertragbar sind. Aber die meisten Parasiten sind spezialisiert auf eine Tierart. Also der Igel hat sozusagen seine eigenen Parasiten. Und Parasiten sind ein großes Thema bei Wildtieren, weil eigentlich jedes Wildtier einen Parasitenbefall hat. Und das ist auch grundsätzlich gar nicht immer schlimm. Also die Parasiten stellen so ein bisschen eine Herausforderung fürs Immunsystem dar. Das heißt, die Immunpolizei vom Körper hat da immer was mit zu tun. Und das ist durchaus in Ordnung, solange da ein Gleichgewicht besteht. Und ein Parasit lebt ja im Körper. Das heißt, er hat gar nicht unbedingt das Interesse, diesen Körper, in dem er lebt, zu töten. Er möchte bloß ein bisschen was abknapsen für sich selber und ein bisschen mitessen. Und solange das funktioniert, ist das in Ordnung. Aber wenn eine Seite, oder die Seite der Parasiten, zu stark wird, das heißt, wenn einfach zu viele Zecken da sind, als Beispiel jetzt mal, ne? Es gibt ja Igel, da hat man 150 Zecken drauf. Und wenn jede dieser Zecken ein Tröpfchen Blut saugt, dann führt das natürlich zu einem massiven Blutverlust. Das heißt, die können dann richtige Anämie, eine Blutarmut bekommen.
Bei so einem kleinen Igel sind 150 Zecken, das ist ja kaum vorstellbar.
Locker.
Wahnsinn.
Also man sieht kaum noch Igel vor Zecken.
Oh Gott.
Das ist was natürlich irgendwie nachvollziehbar ist, dass das nicht gut gehen kann. Und auf der anderen Seite ist es aber so, wenn der Igel durch eine andere Krankheit geschwächt ist und sein Immunsystem nicht mehr so gut arbeitet und er sich vielleicht nicht so wohl fühlt, das heißt, er putzt sich nicht mehr so, das kennt ihr vielleicht auch von anderen Haustieren, von Katzen, wenn die sich wohlfühlen, dann putzen die sich. Und wenn er das nicht mehr so macht, dann kann er sich selber auch die Parasiten nicht mehr so entfernen. Und das nutzen die dann sofort aus und vermehren sich und siedeln sich da vermehrt an. Das heißt, wenn der Igel aufgrund von einer anderen Krankheit geschwächt ist, dann gibt das den Parasiten auch die Möglichkeit, richtige Krankheiten zu verursachen. Das nennt man dann Parasitose und das muss man natürlich auch behandeln. Und ein anderer Aspekt ist bei uns immer noch so ein bisschen, wenn ich natürlich den bei mir aufnehme, besteht natürlich auch eine Ansteckungsgefahr für andere. Das heißt, auch das ist ein Grund, die Parasiten zu behandeln. Das ist eine typische Tätigkeit vom Tierarzt, die dann durchgeführt wird.
Ja, und wie läuft das bei euch, wenn man da also mit einem Igel kommt? Der wird erstmal untersucht auf Verletzungen, Parasiten.
Also wir machen erstmal eine sogenannte Adspektion. Das heißt auf Deutsch, wir gucken ihn einfach an. Und wir schauen mal so, was sehen wir denn? Sehen wir da Verletzungen? Sehen wir irgendwo eine Schwellung? Ja, wir sagen, Mensch, vielleicht hat der eine Verletzung gehabt, vielleicht hat der einen Abszess, eine eitrige Entzündung, irgendwie sowas. Sehen denn die Beine alle symmetrisch aus? Kann der normal laufen?
Ja.
Also erstmal beobachten wir den nur. Sind die Augen offen? Kann der uns angucken? Hat der Nasenausfluss zum Beispiel?
Hat der Fieber? Messt ihr Fieber?
Ja, das ist jetzt die nächste Schwierigkeit. Ja? Nach der Adspektion würde ja die klinische Untersuchung noch weitergehen. Ah, ja. Ne? Und wenn der Igel sehr zutraulich ist und sich nicht einrollt, dann können wir natürlich einiges machen. Aber immer wenn es an die interessanten Stellen geht, dann rollt er sich zusammen und entzieht sich unserer Untersuchung.
Also ein schwieriger Patient.
Das ist nicht immer ganz einfach, ne? Also wenn ich da mein Stethoskop aufsetzen möchte, zum Beispiel das Herz abhören oder eben Fieber messen möchte, machen das die meisten Igel natürlich nicht so ohne weiteres mit. Es gibt zwar schon Tricks, wie man die entrollen kann. Also wenn man zum Beispiel so eine flache Wasserschale nimmt und die reinsetzt, dass sie sich dann entrollen und man mal ein bisschen gucken kann, aber zum Fiebermessen reicht das halt auch nicht aus. Ne? Das heißt also, ja, das ist nicht so ganz einfach, die Untersuchung.
Und dann hat man so eine Art Bestandsaufnahme gemacht, hat einiges rausgefunden über den Igel und wenn der hilfsbedürftig ist, dann wird er auch stationär aufgenommen.
Bei uns schon. Das ist natürlich auch was jetzt nicht jeder Tierarzt bieten kann.
Ja.
Aber man bemüht sich natürlich schon. Und manchmal gibt es natürlich auch Finder, die sagen, ja, wir können ihn ein paar Tage beherbergen und improvisieren vielleicht ein bisschen, finden eine Unterkunft für den, damit er seine Medikamente bekommen kann. Also wenn ich wirklich einen Patienten habe, der verletzt ist und da muss was versorgt werden, dann muss ich ja Fäden auch irgendwann wieder ziehen vielleicht. Ja.
Ja.
Oder man nimmt auflösende Fäden. Aber ich möchte eigentlich natürlich nicht den Igel gleich wieder der Freiheit überlassen. Und ich möchte eigentlich sicher gehen, dass das dann auch heilt. Oder wenn er zum Beispiel eine Woche lang ein Antibiotikum braucht,
ja.
Dann muss er das natürlich kriegen. Und so lange muss er dann in menschlicher Obhut bleiben.
Und Benjamin, hattet ihr jetzt im Winter auch mehrere Igel da, oder? Oder im Herbst?
Ja.
Und die sind dann in der Praxis, in der Station. Und sitzen die dann da, oder habt ihr die woanders?
Ja, wir tun die meistens erstmal zum Winterschlaf bei uns drinnen in die Werkstatt.
Ah,
also wir haben ein Stallgebäude, wo es kalt ist, aber frostsicher.
Ah, das ist gut, um die in den Winterschlaf zu bringen.
Ganz praktisch, ja.
Ja.
Wir haben am Anfang, solange die Medikamente waren, haben wir sie noch wirklich bei uns in der Praxis gehabt. Und dann haben wir draußen bei uns quasi im Stallgebäude so Käfige eingerichtet.
Und da waren dann noch,
was wir dann gemacht haben, als es Frühling geworden ist und die wach geworden sind mit den Käfigen?
Ja, die haben wir dann drüben aufs
Nachbargrundstück. Genau.
Das ist
ein ganz wildes Grundstück und da dürfen wir Gott sei Dank drauf. Und da wird die dann hingestellt. Und da haben sie noch die allerletzte Zeit dann verbracht, als Frühling geworden ist. Und ja, da konnten sie mal ein bisschen beobachten. Dann hatten sie gleich einen guten Start.
Gut. Ein Problem von Igeln ist ja auch, sie brauchen den Winterschlaf, um Energie zu sparen im Winter, wo sie wenig Nahrung finden. Aber durch den Klimawandel haben wir immer mehr warme Winter. Da wachen die Igel dann manchmal zu früh auf. Habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr im Frühjahr Igel oder ganz früh gebracht bekommen habt, die zu früh aufgewacht waren?
Ja, habe ich auch schon gehabt, dass die natürlich schon abgenommen hatten dann im Zuge des Winterschlafs und irgendwie wach geworden sind, durch irgendwas gestört worden sind. Manche lassen sich aber doch relativ einfach dann auch wieder in den Winterschlaf bringen.
Na, da kriegen die Kurve sozusagen ohne große Hilfe von selbst manchmal.
Also ich finde es schon schwierig, diese natürlichen Aspekte eben in Gefangenschaft umzusetzen.
Ja.
Und natürlich habe ich einen guten Einfluss auf die Temperatur oder solche Sachen, wenn ich verschiedene Räumlichkeiten habe natürlich. Mhm. Ne? Aber das ist nicht ganz so einfach. Und was ich jetzt so in den letzten Jahren gemerkt habe, ist, dass die Igel auch einfach alle unterschiedlich sind. Der eine macht das super mit und der andere eben nicht. Also es macht nicht jeder Igel gleich. Und deswegen gibt es vielleicht so gewisse Grundregeln, die man beachten muss. Aber es funktioniert einfach nicht bei jedem Igel gleich.
Das heißt, man kann lange nicht jedem Igel helfen, dem man gerne helfen möchte.
Das auch nicht immer. Also wir haben natürlich doch auch viele Verluste bei den Igeln.
Mhm.
Die Igel sind als Wildtiere grundsätzlich sehr hart im Nehmen. Das heißt, die sind ja gewohnt, dass sie mit ihren Problemen alleine zurechtkommen müssen.
Mhm.
Und deswegen zeigen die auch nicht immer so, wie schlecht es ihnen geht. Das heißt, wenn ein Igel so ein bisschen krank ist, dann werden wir dem das gar nicht ansehen.
Mhm.
Wenn wir also das Gefühl haben, der Igel sieht krank aus, dann geht es ihm also schon wirklich sehr, sehr schlecht.
Mhm.
Und wenn wir dann versuchen, ihm zu helfen, dann haben wir doch auch viele Igel, die uns versterben, weil die Krankheit doch viel weiter fortgeschritten ist, als man von außen so annehmen würde. Und dann gibt es natürlich auch Patienten, die sind so stark verletzt, dass ich einfach weiß, dass ich ihnen nicht mehr helfen kann. Und da ist das jetzt ein bisschen was anderes als bei einem Haus- oder Heimtier. Wir haben ja auch von Gesetzes wegen ein ganz klares Ziel vor Augen. Wir möchten, dass der Igel wieder in die Freiheit kommt.
Hm.
Auch wenn der so niedlich und putzig und friedlich ist und man sich denkt, ach, den könnte ich doch jetzt als Haustier halten. Das ist nicht erlaubt. Und wenn wir von vornherein wissen, dass wir den Igel nicht wieder fit für die Freiheit bekommen, dass der nicht überlebensfähig ist, dann ist es eigentlich unsere Aufgabe, ihn zu erlösen.
Mhm.
Der tierärztliche Fachbegriff dafür ist Euthanasie. Das bedeutet, dass der Igel schmerzlos sterben darf. Und das führe ich als Tierarzt durch und erspare ihm damit einfach einen sehr qualvollen Leidensweg. Und das ist was oft unterschätzt wird, was in der freien Wildbahn, wird das alles immer so ein bisschen romantisch dargestellt. Und die Freiheit ist ja schon wirklich was Tolles und was ganz Wichtiges. Und wir halten das ja auch immer sehr hoch. Aber der Weg, bis ein Igel von alleine stirbt, ist manchmal ein sehr harter. Und wenn er dann wirklich bei mir ist und ich sehe, ich kann ihm nicht helfen, dann ist es auch meine Pflicht, das zu tun.
Und dann sicher auch irgendwo auch eine Enttäuschung, wenn man es versucht hat mit einem Igel und dann eben merkt, man hat doch keine Chancen, ihn zu retten.
Ja, total. Also gerade wenn man irgendwie, wenn es gut läuft und man denkt, ja, es funktioniert, es ist besser geworden und dann kommt innerhalb von 12 Stunden so eine rapide Verschlechterung und der Patient verstirbt, dann das ist schon was sehr frustrierend ist.
Mhm. Also ein zweischneidiges Schwert so mit der Hilfe. Man muss gut abwägen, was man für den Igel tun kann und was eben auch nicht, wo man akzeptieren muss, dass die Natur ihre eigenen Gesetze hat. Die Versorgung des Igels durch den Menschen soll eine Ausnahmesituation bleiben. Nach Möglichkeit soll der Igel sich selber versorgen können. Da gibt es aber auch ein paar Dinge, die wir Menschen dafür tun können, damit der Igel sich selbst versorgt. Ich glaube, an allererster Stelle steht da, dass man Gärten igelfreundlich gestaltet, wenn man über einen eigenen Garten verfügt. Da habt ihr, glaube ich, auch schon Ideen gehabt, wie man Gärten igelfreundlich machen kann.
Naja, also wenn man einen Komposthaufen hat, einen mit Latten und...
einen zugänglichen Komposthaufen, genau. Das war ein Aspekt, der war mir auch noch gar nicht so bewusst.
Und zum Beispiel so Laubhaufen. Also man muss jetzt auch nicht unbedingt die ganzen Laubhaufen, wenn man welche zusammengerecht hat oder so im Garten, muss man die auch nicht unbedingt wegtun. Das ist vielleicht auch, oder irgendwo an die Seite, wo die Igel dann vielleicht auch Winterschlaf halten können oder so.
Und Bäume pflanzen, damit überhaupt das Laub zustande kommen kann.
Mhm. Nicht nur Rasen, denn Igel fressen ja leider doch kein Gras.
Ja.
Genau.
Vielleicht auch, wir haben ja so eine Totholzhecke, so mit Zweigen, so halt abgestorbenen. Und das ist für die Igel sicher auch gut.
Totholzhecken oder Totholzhaufen.
Das ist super. Grundsätzlich geht immer, Igel lieben Chaos. Sie lieben Unordnung.
Keine aufgeräumten Gärten.
Also wer jemals einen Igel in einem Käfig halten musste, auch nur für gewisse Zeit, weiß, dass Igel Chaos machen. Man hat den Käfig schön gemacht, alles reingelegt und am nächsten Morgen ist alles verwüstet. Und die lieben das einfach, wenn im Garten so ein paar unaufgeräumte Ecken sind. Man einfach so ein paar, wie du schon gesagt hast, so ein paar Äste, ein bisschen Laub einfach hinschmeißt und das finden die super. Und wenn man sowas hat und man das mal hochhebt nach einer Weile, dann sieht man ja auch, da wimmelt es drunter vor Insekten.
Mhm.
Und das geht immer einher. Auf der einen Seite hat man dadurch Futterangebot. Auf der anderen Seite hat man Unterschlupfmöglichkeit und das kommt gut an bei Igeln.
Wie ist das denn, Benjamin, auf eurem Nachbargrundstück? Ist das auch so ein wildes Grundstück?
Ja.
Wie sieht's denn da aus?
Ja, wenn man das mal eine Woche alleine lässt, wenn man gerade den Weg schön gemacht hat und eine Woche alleine lässt, dann schnupft vom Weg wirklich gar nichts mehr.
Ist ordentlich zugewuchert?
Ja.
Da ist auch ganz viel Gebüsch. Weißt du noch, was da wächst? Brombeeren ganz viel.
Ah, ja.
Da Brombeeren. Ist kein Durchkommen für uns,
ja.
Aber für die Igel schon.
Das ist natürlich ein bisschen gefürchtet. Viel Brombeerwildwuchs im eigenen Garten. Das will man dann doch lieber auf dem wilden Nachbargrundstück haben. Aber man kann natürlich auch im eigenen Garten wilde Ecken anlegen. Eben mit solchen Totholzhaufen oder ja, Büschen, unter die man im Herbst das Laub so ein bisschen drunter kehrt oder unter die man Grünschnitt legt. Sodass da auch viel Bodenleben stattfindet, viele Insekten und auch Igel Schutz finden. So dass es eigentlich gar nicht unbedingt ja, so ein großes Opfer für uns Menschen ist. Wir haben ja auf der einen Seite auch gerne ein bisschen Ordnung um uns rum oder viele Menschen haben das gerne und haben auch in ihrem Garten gerne gepflegt. Aber da kann man vielleicht auch auf einfache Weise ein paar Kompromisse machen.
Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass Igel ziemlich große Strecken laufen. Und unsere Gärten sind ja viel zu klein eigentlich für einen Igel. Und der Aspekt, dass die quasi da durchlaufen, aber ja auch in den nächsten Garten weiterlaufen möchten, das ist auch ein ganz wichtiger. Bei uns in der Gegend sind zum Beispiel diese Metallzäune total in. Da ist alles vergittert sozusagen.
Mhm.
Und man kann auf relativ einfachem Wege kleine Igeldurchschlüpfe starten. Also selbst wenn man sich für so einen Zaun entscheidet und jetzt nicht irgendwie einen normalen Holzlattenzaun, wo die Lücken groß genug sind für den Igel, kann man zum Beispiel an den Ecken sehr ordentlich und sauber aussehend ein kleines Stück vom Gitter rausschneiden. Also
muss
so
ja nicht viel sein, ne? Die können sich ja wahnsinnig.
Ja, also man sagt so als Ordnung 10x10 cm, das reicht schon aus, dass die da durchschlüpfen können. Und das fällt optisch keinem auf.
Mhm.
Und trotzdem hat man das den Garten quasi zur Verfügung gestellt für die Igel. Und das finde ich schon interessant. Und das Zweite ist auch die Überlegung mit so Laufwegen, dass die Igel natürlich nicht so gerne über eine offene Kiesfläche oder sowas laufen.
Ja.
Und wenn man zum Beispiel einfach Heckenbereiche hat, wo ein Schutz da ist, wo quasi Igelstraßen durch den Garten laufen, das ist auch was für Igel total attraktiv ist. Auch das kann man ordentlich aussehend gestalten.
Mhm.
Man muss jetzt nicht immer einen wild aussehenden Garten haben. Man kann trotzdem auch in einem ordentlichen Rahmen Igelwege und Igelunterschlüpfe schaffen.
Solche Tricks muss man kennen. Ne? Das macht man sich manchmal gar nicht so klar, wie einfach das vielleicht ist, den Igeln zu helfen. Ja, grundsätzlich, wenn wir gute Voraussetzungen in unserer Umgebung schaffen, dann haben wir die Chance, dass es den Igeln um uns herum gut geht und dass wir den Igel und vielleicht auch seinen Nachwuchs mal beobachten können. Habt ihr noch Fragen an die Fachfrau? Oder Benjamin, magst du mal erzählen, was ihr noch für Tiere hattet? Ihr hattet doch ein Wildtier, was ihr gerade, glaube ich, ausgewildert habt, um das du dich auch gekümmert hast.
Es war ein Feldhase und vor der Schule habe ich dem dann immer das Fläschchen gegeben.
Das heißt, der war noch ganz klein?
Ja, er war wirklich noch.
Und warum kam der zu euch? Kannst du es mal erzählen? Wie, also
den hat nämlich tatsächlich eine Katze angeschleppt.
Mhm. Die Katze hat den nach Hause geschleppt und die Katzenmenschen haben den Hasen zu euch gebracht?
Genau.
Okay.
Und da ist nämlich das Problem jetzt tatsächlich so. Da hätten wir Schwierigkeiten gehabt, die Mulde, in der er vorgesessen hat, wiederzufinden.
Ja.
Und wenn da vielleicht keine Geschwister, vielleicht keine Mutter zu sehen ist, dann finden wir natürlich sein Zuhause sozusagen nicht mehr.
Und dann war der bei euch und du hast ihm vor der Schule das Fläschchen gegeben morgens?
Ja.
Und der hat aber nicht bei euch drin gewohnt oder doch erst schon?
Auf Station.
Ja. Auf der Station? Ja. Und da hat der, und wie war das mit dem Fläschchen? Wie hast du das gemacht?
Also immer das Milchpulver und dann noch mit Wasser mischen und...
Und dann hast du den Hasen auf dem Arm gehabt oder wie war das?
Am Anfang hatten wir ihn schon auf dem Arm, aber dann haben wir angefangen, ihn
so zu füttern. Dann saß der in seinem Gehege und du hast ihn...
Irgendwann war der schon so groß und der war auch wirklich milchsüchtig. irgendwann war der so groß, dass er sich so hingestellt hat, dass er mit der Schnauze das Gitterdach berührt hat und dann habe ich da einfach immer den Nuckel von der Flasche durchgesteckt und dann hat er ausgetrunken, da musste ich gar nicht mehr den Käfig aufmachen.
Das ist ja praktisch. Da hat er sich daran gewöhnt, dass du morgens mit dem Milchfläschchen kamst. Ja, aber der sollte sich nicht zu sehr an euch gewöhnen, ne? Der soll ja eigentlich menschenscheu bleiben, deswegen habt ihr ihn auch nicht bekuschelt oder so.
Ja.
Und was ist dann passiert? Dann ist der größer geworden?
Dann war der groß und wir haben ihn vorletzte Woche oder so ausgesetzt.
Und dann seid ihr irgendwo rausgefahren mit ihm?
Wir oberhalb aufs Feld gefahren und haben ihn dann da ausgesetzt.
Da ist eine sehr schöne Stelle, weil da viele Bäume, Büsche und großes, hohes Gras ist.
Aha.
Also gibt sehr viel Schutzmöglichkeiten.
Ja.
Und da sieht man auch so immer wieder Feldhasen. Also es scheint eine gute Lebensregion zu sein.
Und da ist er auch gleich losgelaufen?
Ja, nee, also er war erstmal hinten in der Ecke und dann hat Mama ihn rausgesetzt und dann war er weg.
Dann ist er sofort in Deckung gelaufen.
Ich glaube, der war total gestresst in dem Moment natürlich.
Ja.
Und er hat sich gar nicht aus seiner Box da rausgetraut und wir haben erstmal ein bisschen gewartet und dann musste ich aber tatsächlich ein bisschen nachhelfen.
Ja, da kann man dann hoffen, dass ihr ihm einen guten Start gegeben habt und er jetzt da gut zurechtkommt in der Wildnis. Und das würde man ja auch jedem Igel wünschen, den man überwintert hat bei sich oder behandelt hat bei sich.
Ich bin schon gespannt, was der Herbst uns wieder bringt.
Das sind ja auch ganz schöne Kosten, die da immer anfallen, oder? Also so Leute, die Igel zum Tierarzt bringen oder... Also irgendwo fallen ja Kosten für Medikamente an.
Klar.
Wie ist das denn? Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Modelle, wie sowas finanziert wird.
Also wenn man das realistisch betrachtet, dann kann ich natürlich keinem Finder eine Rechnung für den gefundenen Igel stellen. Also finde ich jetzt natürlich. Ne? Natürlich gibt es eine Gebührenordnung, nach der kann ich auch berechnen als Tierarzt. Aber bei uns in der Praxis übernehme ich das einfach. Also ich sehe das als ehrenamtliche Arbeit in dem Fall und versorgt die Igel und wir haben viele Leute, die immer ein bisschen Kleingeld spenden, sodass wir vielleicht gerade so die Futtermittel, die wir brauchen, finanzieren können, auch Milchpulver, alles was so anfällt.
Das heißt, ihr habt eine Art Wildtierspendenbox.
Ja. Sich in ganz kleinen Rahmen nur, aber da findet sich schon immer ein bisschen was. Und die Igel fressen ja auch schon ganz schön viel. Also, da geht schon gut was weg.
Ja, Igelhilfen gibt es natürlich oder Igelhilfsvereine an manchen Ecken. die zu unterstützen, wenn man jetzt zum Beispiel keinen eigenen Garten hat, aber trotzdem was für Igel tun möchte, ist vielleicht auch eine Möglichkeit.
Die freuen sich sicherlich über Unterstützung.
Ja, ich glaube, das war's für heute rund um das Thema Igel. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt genau wie wir alle was gelernt. Bald sind wir wieder da mit einer neuen Episode und dieses Mal dann aber wirklich zum Thema Recht. Tschüss und bis bald.
Tschüss.